Nun möchte ich Sie begrüßen und Ihnen wünschen, dass das Licht der Erscheinung Jesu, wie wir es auch im Rückblick auf dieses Erscheinungsfest heute noch feiern wollen, in Ihr Leben hineinleuchtet. Ich will Sie grüßen mit dem Wort Jesu, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir wollen nun miteinander das Lied 50 singen, alle 6 Verse. Herr Jesus, wir sind jetzt vor dir und um dich versammelt und wir wollen das auch erbitten für uns, dass du in die Dunkelheit unseres Lebens hineinleuchtest. Wir haben das eben nicht bloß gesungen von anderen Menschen, sondern auch so viel bei uns selbst entdeckt, von den dunklen Zweifeln, von den Fragen, von dem Suchen. Darum gib du uns den Blick frei auf dich, dass wir getröstet und gestärkt werden mit dir. Und lass du den Glauben an dich wieder ganz neu hell leuchten, dass er hinein scheint auch in die Finsternis dieser Welt. Wir bitten dich, mach auch jetzt hell, was aus den zurückliegenden Tagen bei jedem von uns an Dunkelheit, auch der Schuld und der Sünde daliegt. Du kannst heute wegnehmen, heilen und zurechtbringen. Gib uns so dein Wort, dass wir es verstehen können. Und wir wollen nun auch jeder für sich dir in der Stille bringen, was uns bewegt. Wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir hören unseren Jugendchor. Lesen wir aus Römer 8. Da ist es gut, wenn Sie die ausgelegten Bibeln oder Ihre eigene Bibel zur Hand nehmen. Da den ausgelegten Bibeln ist es Seite 164 im Neuen Testament. In dem neuen Luthertext von 1975 ist das Wort Fleisch mit Selbstsucht übersetzt. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Wort gewählt ist, weil zum Ausdruck kommt, was Paulus meint. Dem Gegensatz zwischen dem Geist Gottes, der einen Menschen treibt, oder unser eigenes selbstsüchtiges Ich. Von Vers 1 ab. So gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus lebendig macht, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, dem mosaischen Gesetz und dem Streben des Menschen nach dem Guten, weil es sich angesichts unseres selbstsüchtigen Willens als zu schwach erwies, das hat Gott getan. Er sandte zur Sühne für die Sünde seinen Sohn in die Gestalt von uns sündigen Menschen und vollstreckte an einem menschlichen Leib das Urteil über die Sünde, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wird, die wir nicht dem menschlichen Begehren folgen, sondern dem Geist Gottes. Denn wer vom eigenen Begehren bestimmt wird, trachtet nach dem, was unsere selbstsüchtige Art will. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt wird, trachtet nach dem, was Gott will. Denn das Trachten des menschlichen Eigenwillens bringt den Tod. Das Trachten des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes, aber Leben und Frieden. Denn das Trachten des Eigenwillens bedeutet Feindschaft gegen Gott, denn er ordnet sich dem Gesetz Gottes nicht unter und kann es auch nicht. Die aber vom eigenen Willen bestimmt sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht von der Selbstsucht bestimmt, sondern vom Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Nun singen wir miteinander, wie schön leuchtet der Morgenstern. 410, die Verse 1, 2 und 4. Thank you. Johannes Evangelium Kapitel 1 steht unser Predigtext, Seite 98 im Neuen Testament in den ausgelegten Bibeln. Johannes 1, Vers 29 bis 34. Noch einmal bei Johannes dem Täufer. Bleiben wir stehen. Johannes, der uns in der Adventszeit ja so wichtig ist. Am nächsten Tag sieht Johannes, wie Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Der ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt jemand, der mehr ist als ich, denn er ist vor mir gewesen. Ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen, um mit Wasser zu taufen, damit er Israel offenbar wird. Und Johannes legte dies Zeugnis ab. Ich sah, dass der Geist wie eine Taube vom Himmel herabkam und auf ihm blieb. Ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, sagte zu mir: Auf wen du den Geist herabkommen und auf wem du ihn bleiben siehst, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser Gottes Sohn ist. Herr, segne dies Wort an unser aller Herzen. Amen. Und haben ja manche von Ihnen schöne Ferienerlebnisse hinter sich und die sind voll davon. Die könnten erzählen, wie sie Ski gefahren sind oder die anderen, die vielleicht auch nur schöne stille Tage zu Hause gefeiert haben, was dieses Jahr gar nicht schlecht war, wo man sonst nicht viel anderes unternehmen konnte. Aber ich will Ihnen auch erzählen, ich hatte die große Gelegenheit an dieser Jugendkonferenz in Lausanne für Weltmission teilzunehmen, die 5 Tage über den Abschluss des alten Jahres und den Anfang des neuen Jahres gedauert hat. Das war ein großes Geschehen, wenn 7000 junge Leute aus 30 europäischen Staaten sich treffen. Ich habe immer denken müssen, ob man das hat vor Jahren ahnen können, dass unter der christlichen Jugend Europas wieder so eine Leidenschaft ausbricht, Weltmission zu treiben. Das ist ja unter den älteren Generationen oft verschüttet. Da saßen sie schon morgens auf allen möglichen und unmöglichen Plätzen, um ihre stille Zeit zu halten und im Wort Gottes zu lesen. Und dann haben sie sich eingehört in die Probleme der Länder und der Kontinente. Und in der Nacht, der Silvesternacht, haben sich 800 junge Leute gemeldet, nach langem auch raten, dass das kein leichtfertiger Entschluss sein soll, dass sie vollzeitlich ganz als Lebensaufgabe in den Missionsdienst gehen wollen. 800 junge Menschen, die das zu ihrer Aufgabe, als ihre Aufgabe erkannt haben. Es ist ja merkwürdig, man hat heute viele Weltnöte klar vor Augen. Das bewegt jeden, wenn man daran denkt, wie Hunger in der Welt herrscht. Oder wie in der Welt Unterdrückung geschieht und Menschen entrechtet sind, oder wie wirtschaftliche Nöte herrschen, oder wie die Unbildung Menschen unfrei hält. Das alles wurde klar gesehen. Aber da haben junge Menschen auf diesem Kongress noch klarer gesehen, dass Menschen hoffnungslos verloren sind, wenn ihnen niemand das Evangelium sagt, von Jesus. Wenn ihnen niemand den Weg zum Vaterherzen Gottes weist, da bleiben sie in der dunklen Nacht, wenn nicht das Licht des Evangeliums hineinleuchtet. Und Weltmission ist eine Aufgabe, die bei uns geschieht, wenn wir heute Morgen uns nur bewusst machen, wie viele Menschen um uns herum leben, die nichts mehr von Jesus wissen. Nicht bloß die 1 Million Türken, von denen der größte Teil noch nie etwas von Jesus, dem Heiland der Welt, gehört hat, sondern auch so viele Menschen, mit denen wir aufwachsen und zusammen sind. Da wurde mir die Aufgabe der Weltmission wieder ganz neu groß. Und ich will diesen Abschnitt benutzen von Johannes dem Täufer, um Ihnen einiges dazu zu sagen. Es ist der wichtigste Dienst, wenn wir von Jesus sagen. Der Johannes ist ja uns hier ein Vorbild. Er hat eine große, reiche Predigertätigkeit gehabt. Er war ein erfolgreicher Prediger, wie wohl sicher wenig andere. Große Scharen von Menschen sind zu ihm hinausgelaufen und hörten ergriffen seinen Worten zu, und sie folgten auch seinem Aufruf, dass sie sich taufen lassen im Jordan. Aber das alles war nicht der Höhepunkt seiner Wirksamkeit. Der Höhepunkt seines Dienstes war, als er auf Jesus hinweist. Und ich will Ihnen heute Morgen diesen Dienst als Ihre Aufgabe wichtig und groß machen. Natürlich hätte der Johannes auch denken können, ich wollte den Menschen helfen in ihren Nöten. Es ist dem Johannes sicher so schwer gefallen wie Ihnen, dass er die großen Weltprobleme nicht lösen konnte, weder den Unfrieden, noch die Krankheiten, noch die Leiden, noch die Unterdrückung. Johannes hätte sicher auch Frieden gerne zwischen den Weltvölkern geschaffen. Das hat er nicht vermocht. Aber eins hat er vermocht, und dazu hat ihn Gott bestimmt gehabt, dass er Menschen auf Jesus hinweist. Das war der Predigerdienst, den er tun konnte. Und in dem Augenblick hat er mit allem anderen aufgehört. Das war der Höhepunkt seiner ganzen Tätigkeit. Da ist Jesus. Und er beginnt mit dem schlichten Wörtlein, das man so gern überliest, siehe. Warum? Weil man sonst da nichts merkt. So wie der moderne Mensch davor steht und sagt, von was redest denn du? Und wir kommen erfüllt von diesem Gottesdienst und wollen anderen daran teilhaben lassen, dass wir sagen, du müsstest Augen haben, um das zu sehen. Siehe, da ist Jesus. Das war damals nicht leichter als heute, als die Menschen um die irdische Gestalt Jesu herumstanden und nichts Besonderes entdeckte. Und Johannes sagte, in Jesus, da ist es. Wie er später sagt, der Sohn Gottes. Da ist die ganze Fülle Gottes doch da. In ihm ist das Leben und das Leben ist erschienen. Du musst zu ihm kommen. Noch einmal, so viele Leute lassen sich abhalten von diesem Dienst. Doch heute verunsichert das viele Christen, dass sie meinen, was soll denn ich schon mit meinem Leben sagen können? Was kann ich denn schon bringen? Manche, die legen auch ihre ganze Kraft darauf, dass sie das meinen, mit ihrem Leben darstellen zu können. Ich weiß gar nicht, ob Johannes das darstellen konnte, was er predigt. Er hat sich extra äußerst schlicht angezogen. Dieses Fell, das er sich umgeschlungen hatte, war kein schöner Anzug. Und er hat es auch freimütig gesagt, dass er eigentlich von seiner Person gar nicht viel halten will. Und ich bitte Sie, dass Sie dies so machen für Ihren Zeugendienst, zu dem uns Gott bestimmt hat. Dass wir als Christen gar nicht so viel von uns reden und auch nicht glauben, dass wir noch so viel Licht in die Welt hineintragen könnten, als dass wir allen Menschen sagen, da ist Jesus. Und der kann dir den Frieden Gottes bringen. Der kann dir den Weg zu Gott zeigen. Der löst deine Fragen. Der bringt Licht in deine Dunkelheit hinein. Und ich will es Ihnen so für diesen Gottesdienst sagen, dass wir gar nichts weiter tun wollen, als zu Jesus führen, zu ihm weisen und sagen, da musst du hin, heute mit deiner Not, heute mit dem, was dich bewegt. Aber jetzt können Sie fragen, ist denn das so wichtig, dieser Dienst? Ist das so wichtig, was da Johannes verkündigt? Ich las in einem christlichen Blatt den Satz, der ist mir auch in die Knochen gefahren, da stand nämlich drin, das, was Johannes predigt mit dem Lamm Gottes, das ist nichts mehr für unsere Zeit. Denn das spricht unsere Zeit einfach nicht an. Richtig. Der Mann hat gut beobachtet, das spricht unsere Zeit nicht an. Wenn man sagen könnte, siehe, da ist ein Diplomat, der die Weltvölker versöhnen kann. Da ist ein Mann, der einen Ausgleich schafft zwischen den großen Machtblöcken West und Ost. Da ist ein Mann, der hat ein Rezept für den Frieden. Das wäre eine Botschaft. Oder wenn man sagen könnte, da ist ein Arzt,
der kann alle Krankheiten heilen. Da würden die Menschen gelaufen kommen. Das wäre eine Botschaft für uns heute. Oder da ist ein Wirtschaftspolitiker, der kann uns die Wirtschaftsnöte lösen und der kann uns den Weg aus der Talsohle heraus zeigen, wie es zu Investitionen kommt. Das wäre doch eine Predigt. Wenn Johannes gerufen hätte, da ist er, sieh, jetzt kommt er. Glauben Sie eigentlich, dass das vor 2000 Jahren so anders war? Was war denn mit dem Lamm Gottes damals so attraktiv? Glauben Sie wirklich, dass das damals eine Parole war, die von Mund zu Mund ging? Damals haben sie die großen Pyramiden doch schon aufgerichtet gehabt in Ägypten. Dort hat man auch das Große geliebt. Schauen Sie sich die Triumphbögen in Rom an. Wenn man da gesagt hätte, da ist ein großer Feldherr, siehe, mach die Augen auf, jetzt komm doch. Johannes hat eine Formulierung gewählt, die zu allen Zeiten für die Menschen schockierend war, zum Lächeln gereizt hat. Sieh, das ist Gottes Lamm, was denn? Was will denn der mir bringen? Das Lamm, das kannte man, aber so wie wir es auch heute kennen, als ein schwaches, kleines Tierlein. Damals hat man es noch gesehen, das war ein erbärmlicher, etwas grausiger Anblick, wenn es geschlachtet wurde und beim Passafest auf den Tisch serviert wurde. Das hat einen erschüttert, dass dieses Lämmlein nur deshalb sterben musste als ein unschuldiges Lamm. Das kann doch nichts dafür, weil wir schuldige Menschen sind. Aber jetzt will ich Sie heute Morgen genau an dieser Stelle behaften und sagen, lassen Sie sich doch nicht weiter irreführen, wie es in der Christenheit fortwährend geschieht, als ob wir ein anderes Thema hätten, als ob wir Jesus umfrisieren könnten. Jesus hat nicht die Hungerprobleme der Welt lösen können. Nach allem, was in der Bibel drin steht, ist es ihm nur zweimal vergönnt gewesen, Hungernde zu speisen. Und wenn wir heute aus Jesus etwas anderes machen, verfälschen wir das Evangelium. Sein erstes und wichtigstes Anliegen war, Schuld zu tragen und Sünden zu vergeben. Ach, lachen Leute, was soll das mich bewegen? Sicher, keiner ist vollkommen. Doch da legt Jesus den Finger darauf und sagt, solange sie nicht Vergebung aller ihrer Schuld haben, liegt ihr Leben unter dem Fluch Gottes. Sie können noch so viel planen und beginnen. Es wird kein Segen Gottes drauf liegen. Und wenn sie in ihren Sünden sterben, haben sie keine Hoffnung ewigen Lebens. Wir hatten noch im alten Jahr am zweiten Christfeiertag die Predigt von Johannes 3, wo über der ganzen Fülle dieses Schriftabschnitts ich das letzte Wort nicht ausgelegt habe. Wer nicht glaubt an Jesus, über dem bleibt der Zorn Gottes. Und wenn Sie etwas vom Zorn Gottes sehen wollen, dann müssen Sie heute nur in die heillose Welt hineinsehen. Eine Welt, die keinen Frieden kriegt, obwohl sie es will. Eine Welt, die die einfachsten Bedürfnisse der Menschen nicht lösen kann. Dass Menschen satt werden und Arbeit haben. Eine Welt, die an allem leidet, an der Hoffnungslosigkeit, an der Leere. Nimmer weiß wozu. Und da legt Jesus den Finger darauf und sagt, an der Stelle entscheidet es sich, ob wir Vergebung unserer Schuld haben. Wir können das immer wieder wegschieben und leugnen. Und dann liegt das, so wie es vorhin in dem Lied geheißen hat, vor dem verwundeten Gewissen, dass es immer wieder herausbricht und uns Kummer macht, uns niederdrückt und uns daran erinnert, was da versäumt wurde, seit den Tagen, wo das unschuldige Blut Abels vergossen wurde, spricht Gott von dem einen, was über dieser Welt als große Anklage steht, Schuld. Und die Sünde, das steht als Einzahl da. Das ist Singularform, Sünde. Die ganze Macht, die uns von Gott trennt, die unser Leben prägt, das einsame Ich, das ich vor Gott behaupten will. Darum sagt Johannes, sieh, das ist Gottes Lamm. Und es gibt auch für unser zu Ende gehendes 20. Jahrhundert keine andere Jesus-Erkenntnis, wo er uns immer wunderbarer und größer wird, als eben dieses Lamm, das meine Sünde wegträgt. Und jetzt wird mir so groß, dass wir uns heute Morgen versammeln und wieder diese frohe Botschaft hören können, dass Gott heute Morgen kein größeres Ziel hat, als die ganzen dunklen Dinge unseres Lebens wegzutragen, wegzunehmen, dass sie ganz beseitigt sind und wir frei, fröhlich sein können. Mich beeindrucken die starken Kranen, die an den Hafenkais stehen, die die großen Container herauswuchten aus den Schiffen und dann auf die Seite stellen. Dieses Bild gebraucht hier Johannes der Täufer. So ein mächtiger Hebekran ist Jesus. Die schwerste Last trägt er weg und stellt sie auf die Seite. Das ist ja nicht anders möglich bei uns, als dass wir dauernd probieren, mit der alten Schuld fertig zu werden. Aber wir kriegen sie doch nie aus dem Weg. Nur wenn Jesus sie vergeben hat, ist sie auf die Seite getragen und weggenommen. Und ich will das Ihnen heute Morgen zusprechen, dass Ihnen Jesus heute Morgen Vergebung aller Ihrer Schuld geben will, wo Sie Ihre Schuld auf das Lamm Gottes legen, das für uns geschlachtet ist. Und dann kann ich froh werden und wissen, jetzt ist alles weg, alles beseitigt. Ich darf mich freuen, dass Gott mich lieb hat, bei mir ist, dass über mir der Himmel aufgeht und sein Segen mir geschenkt ist. Als Johannes dieses Wort wählte vom Lamm Gottes, da haben die Hörer alle denken müssen, das ist kein Wort aus der Zeitung oder was es damals an entsprechenden Tagesneuigkeiten gab. Aber die Bibelleser kannten es, weil es aus Jesaja 53 stammt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet. Warum denn? Dass wir Frieden hätten. Das ist für Ihr Christenleben heute die Kernfrage, ob Sie Frieden mit Gott haben. Wann bricht das neue Leben an? Das ist eine Botschaft, die wir der Welt schulden. Und sagen Sie dann nur nicht, aber die Welt hat auch andere Nöte. Gerade die Welt, die hungert, die leidet, die zugrunde geht an den Krankheiten, die braucht die ausgestreckte Hand der Liebe Gottes. Wollen Sie das Menschen auch noch vorenthalten, dass Gott sich dieser schrecklichen und unheimlichen Welt erbarmt, dass er seinen Sohn geopfert hat, damit die Welt Frieden findet und Menschen Hoffnung haben im Leben und im Sterben, dass wir Frieden hätten. Das ist die wichtigste Botschaft. Das schließt andere Dienste nicht aus, sicher ein. Aber die wichtigste Botschaft bleibt das. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Aber jetzt muss ich Ihnen zum Schluss noch was sagen, was Jesus kann. Da sagt der Johannes einen Satz, an dem man zuerst stutzt. Er sagt, ich kannte Jesus nicht. Stimmt das überhaupt, Johannes? Möchte man ihn fragen, hast du Jesus wirklich nicht gekannt? Eure Mütter waren doch verwandt und kannten sich schon. Wahrscheinlich hat Johannes der Täufer doch Jesus gekannt, als er in der Vaterwerkstatt in Nazareth geholfen hat. Ich glaube, dass es nicht um das äußere Kennen geht, sondern er will sagen, ich habe Jesus nicht gekannt, wie ich ihn jetzt kenne. Jetzt hat mir Gott ein Zeichen gegeben, in dem Augenblick, als ich den Himmel geöffnet sah, das sah nur Johannes der Täufer, nicht die Umstehenden offenbar, als der Heilige Geist auf Jesus herunterschwebt und auf Jesus ruhen bleibt, es lässt sich schlecht beschreiben, wie eine Taube. Nur Johannes sieht das und in dem Augenblick ist ihm klar, jetzt weiß ich, was Jesus bringt. Denn das hat er schon vorher immer wieder verkündet. Das war das Thema, das er oft angeschnitten hat. Wenn der eine kommt, den Gott bestimmt hat, dem wird es geschenkt werden, dass er mit dem Heiligen Geist taufen wird. Was bedeutet denn dies? Die Taufe spielt ja eine wichtige Rolle und viele, die bewusst Christen werden, die treibt das immer wieder um, sagen, ich war damals ein kleines Baby, als ich getauft wurde, muss ich mich noch einmal taufen lassen. Das Wasser macht's ja nicht. Wenn es am Wasser liegen würde, da könnte man ja mit Wasser allerhand machen und sie immer und immer wieder taufen lassen, wenn das unserem Heil förderlich und dienlich wäre. Am Wasser hängt's doch nicht. Aber Jesus legt so großen Wert darauf, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft sind. Ohne den Heiligen Geist geht dann gar nichts mehr. Und unser Christenleben ist leer, unnütz und vergeblich ohne diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja, jetzt aber, was ist denn damit gemeint? Genau das, was Paulus beschrieben hat im Römerbrief, was wir vorhin gelesen haben, dass jetzt eine Veränderung geschieht, dass an die Stelle meines eigenen Ich, das mich bestimmt, der Geist Gottes treibt, der Jesusgeist, der mich erfüllt, der meine Taten prägt, da ist eine völlige Verwandlung der Persönlichkeit gemeint. Und das ist möglich. Ja, da, wo Sünde vergeben ist, da, wo Jesus in einem Menschenleben wohnt, wo sein Geist uns ergreift, und das meint ja dieses Bild der Taufe, da ist eine völlig neue Persönlichkeit geschaffen. Ist jemand in Christus, dann ist er ein total neuer Mensch. Das ist eine aufregende Botschaft für diese Welt, dass das geschehen kann. Jetzt sagen Sie, wie kriege ich das? In unseren Tagen ist eine große Verunsicherung da. Wie kriege ich die Taufe mit dem Heiligen Geist? Manche meinen, es käme da vielleicht auf eine Stimmung an. Die sagen, ist das nicht bloß vielleicht da zu finden in bestimmten Gruppen? Nein, nein, wie hat es denn Jesus gesagt? Sie müssen im Wort der Bibel immer wieder suchen, dann haben sie Klarheit. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagte Jesus von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an ihn gläubig werden. Was so wichtig ist, dass sie an Jesus gläubig werden, und das hat Johannes als das Große des Evangeliums hier in wenigen Worten schon umschrieben. Vergebung deiner Schuld, Glauben an Jesus, Empfang des Geistes Gottes. Jesus hat einmal ein Bild gebraucht, das man nicht oft genug wiederholen kann. Er sagte, so wenig ein Vater sein Kind hungern lässt. Wir Väter sind rührselige Leute. Wir wissen, wie wir unsere Kinder treu versorgen, auch wenn es die Kinder manchmal nicht merken. Sagt, so wie die Eltern ihre Kinder versorgen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Da kommt das Licht in dein Leben hinein und das verwandelt dich. Paul Gerhardt hat den schönen Vers gedichtet im Lied »Sollte ich meinem Gott nicht singen«, wo es heißt »Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst Macht stille.« Leute, die den Geist Gottes haben, die können fröhlich durch die Welt gehen. Was ist denn plötzlich mit den Zweifeln? Was ist mit der Angst? Du ignorierst das so. Nein. Da, wo ein Mensch den Geist Gottes geschenkt bekommt, da ist der Zweifel überwunden, da kann man glauben. Ohne Geist Gottes kann man nicht einmal zu Jesus Christus Herr sagen, sagt Paulus. Da sind die Anfechtungen überwunden, da weicht die Todesangst, da kann man fröhlich bekennen. Das war doch das Geschenk, als die ersten Jünger als schwache Leute hinausgezogen sind in die Welt und gepredigt haben, das Evangelium. Man hat sie nicht mehr gekannt. Ihre Nachbarn und Schulfreunde sagten, wir wussten doch, was das für Leute waren. Und die reden plötzlich in Vollmacht und das Wort war ihnen geschenkt. Dies will ihnen Jesus heute geben, nicht übermorgen, heute. Und sie brauchen nichts weiter dazu, als jetzt zu Jesus sagen, ich glaube dir. Ich will deine Gaben haben, komm du in mich. Es gibt auch Leute, die in unseren Tagen aus der Geisttaufe ein einmaliges Ereignis machen. Die machen den Fehler, den man in landeskirchlichen Kreisen so oft mit der Kindertaufe macht, dass man sagt, ich habe einen Taufschein. Die machen das genauso mit der Geisttaufe und sagen, ich habe irgendwo mal in einer Versammlung etwas Merkwürdiges, Übernatürliches erlebt. Das war für mich die Geisttaufe. Und die vergessen darüber, dass der Geist Gottes so zart ist, der sich auch wegwenden kann von uns, wenn wir sündigen, der von uns weicht. Darum ist so wichtig, dass wir uns neu öffnen für diesen Herrn Jesus Christus, der uns die Fülle seines Geistes schenken will, durch sein Wort, wie er es gesprochen hat, durch den Glauben. Und der sie fest und gewiss machen will und zu Zeugen beruft, die in dieser Welt sein Evangelium predigen können. Und dann können sie auch den schweren Weg, den er sie führt, fröhlich gehen mit Danken und mit Loben, weil durch den Geist Gottes sie hindurchblicken, durch all das, was sie beunruhigen und traurig machen mag. Wir können uns heute nicht an eine äußere Kirchlichkeit halten. Und es genügt nicht, dass wir bloß ein formales Christentum haben. Wir brauchen heute Jesus, das Lamm Gottes, das meine Sünde wegträgt, bei dem wir heute niederlegen und dessen Geist wir empfangen und der uns heute zu bevollmächtigten Zeugen seiner Macht gebrauchen will. Er segne Sie zu diesem Dienst. Amen. Und nun singen wir vom Lied 412, von dem Missionslied 412, Vers 4, 5 und 7. Herr Jesus Christus, du gehst uns schon so lange nach. Und du willst auch heute diese leidende und dunkle Welt erwecken durch deine Christenheit. Herr, wir beugen uns unter unsere Untreue, unter unseren Unglauben. Und wir danken dir, dass du auch unsere Sünde wegträgst, mit der wir dein Werk immer hindern. Das hast du gesagt, dass du gekommen bist, um mit dem Heiligen Geist zu taufen. Nimm uns hinein in die Macht deines Geistes, löse uns von unseren Verbindungen und der Knechtschaft, an die Selbstsucht, an das immer wieder, was uns von dir trennt, und an die Sünde. Und mach uns frei, dir zu dienen. Wir bitten dich auch im Blick auf die Woche, die vor uns liegt, dass du uns dort gebrauchen kannst als deine Zeugen in der Welt, in der wir leben, unter den Menschen, in die du uns hineingestellt hast, dass wir weitersagen und weiterweisen auf dich hin und dass in dieser Welt dein Licht anbricht, weil Menschen zum Frieden mit dir kommen und dein Eigentum werden und du in Menschen herrschen kannst. Lass du dies auch jetzt geschehen in unserer Stadt und in unserem Land. Wir möchten dir danken für alle ermutigende Zeichen von der Christenheit der ganzen Welt. Aber lass dein Licht doch nicht verlöschen in unserem Lande, sondern gib uns Erweckungen und Aufbrüche, dass noch viele dich finden und gerettet werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch das von dem Lied 412, den letzten Vers. Der Liederdichter Albert Knapp war ja ganz eng befreundet mit dem Ludwig Hofacker. Müssen Sie mal nachlesen, wie das eingespannt war. Und da kommt auch noch einmal zum Ausdruck, wie damals der Blick geweitet wurde für den Aufbruch des Evangeliums in alle Welt. Wir singen den Vers 8.
Wir hoffen, du willst hören, wir fassen, was du sprichst. Dein Wort muss ich erwehren, womit du fesseln bist. Wie viele sind zerbrochen, wie viele sind's noch nicht.
In der kommenden Woche ist die Allianzgebetswoche. Viele von Ihnen wissen das, was das ist. Ich will denen, die es nicht wissen, sagen, es gibt seit, was ist das, 1864, den Zusammenschluss von christusgläubigen Menschen. Das ist die älteste ökumenische Bewegung. Die wollten nicht die Vereinigung der Kirchenapparate. Das haben sie gar nicht als ihr Ziel angesehen. Das ist auch die Frage, ob eine Superkirche des Herrn Jesus letzter Wille war. Aber sie haben gesagt, dass die an Jesus gläubigen Menschen zusammenstehen und vor allem im Gebet erkennen, wir sind ja schon eins, weil wir alle an Jesus glauben. Und das, was die Väter der Allianz immer betont hat, neugeborene Menschen geworden sind durch die Kraft des Heiligen Geistes, veränderte Menschen. Die treffen sich auch in unserer Stadt, da gehören die Baptisten dazu, die Methodisten, die Heilsarmee, die Freie Evangelische Gemeinde und ähnliche Gruppen. Und das ist etwas Schönes, dass man sie hier trifft zum Gebet. In Stuttgart ist das so schön gemacht, dass man in kleine Gruppen auseinandergeht zum gemeinsamen Gebet. Und das ist auch eine sehr kurzweilige Sache. Und ich freue mich, dass so viele junge Menschen daran teilnehmen im CVM-Haus. Es liegt an Ihrem Platz, das Programm. Dann brauche ich mehr gar nicht mehr sagen. Sie können sich orientieren. Und unsere Veranstaltungen fallen in dieser Woche, soweit es Abendveranstaltungen sind, Jugendbibelkreis, Bibeltraining und so weiter, aus zugunsten der Allianzgebetswoche. Unser Opfer ist heute für die Versöhnungsarbeit von unserem Sisa Molebatsi in Soweto. Diese Arbeit, die uns so wichtig ist, dass dort, auch in diesem ganzen Spannungsfeld, in dem Hass und in der Verbitterung Südafrikas, die Liebe Jesu laut wird. Diese Bibelgruppen, die dort gegründet werden. Wir haben ja zwei Mitarbeiter, die wir ganz finanzieren in dieser Arbeit. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.